So auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und wir wollen auch ganz herzlich begrüßen den lieben Heinz Spindler, der jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so in der Runde unter uns ist. Schön, dass du gekommen bist. Danke. Also seine Vita, wer es gelesen hat, steht ja ein bisschen da drin. Und ich möchte jetzt einmal drei Fragen dir stellen, dass man dich ein bisschen besser noch kennenlernt, aber du kannst ja nachher sicherlich auch noch von dir erzählen, so wie dir es auf dem Herzen ist. Ich habe hier gelesen, dass du ganz eine längere Zeit im Verkündigungsdienst der Fackelträger warst. Was sind denn die Fackelträger?
Also für manche wahrscheinlich ein Begriff, ne? Aber die Fackelträger, die wurden gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war durch einen englischen Major, Major Ian Thomas hieß er, der war Evangelist gewesen in Irland war der unterwegs und wollte eigentlich Medizin studieren und dann in die Mission gehen. Dann kam der Krieg dazwischen. Er ging dann zu den britischen Truppen, zu den Streitkräften. Aber bevor es soweit kam, hat er gesagt, er kann eigentlich gar nicht mehr predigen. Er ist so müde drüber, über das, was er ständig wiederholt. Und er vermisst diese Kraft, diese Wahrheit auch davon. Und dann irgendwann hat er das erlebt, dass Jesus für ihn selbst, von dem er immer sprach, Realität wurde richtig. Und er hat dann mal für sich so das geprägt, der Major Ian Thomas. Er sagte dann mal so, "You never said I could, but you always said you would." So, er sagte, du sagtest niemals, Jesus, dass ich es kann, aber du sagtest immer, dass du es machen wirst. Und das war für ihn dann so der Kernvers, natürlich Galater 2, 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und er wurde dann eben eingezogen, hat dann gekämpft gegen deutsche Truppen hauptsächlich und hat ein Herz für Deutschland bekommen dann, der Major Ian Thomas. Und während des Krieges noch war er Besatzungsoffizier dann in Deutschland, in Felbert. Und in dieser Zeit hat seine Frau in England einen Herrschaftssitz erworben, so ein altes Herrschaftshaus. Und das heißt Cabin Ray Hall. Und dahin haben sie dann nach dem Krieg junge Deutsche eingeladen zu Versöhnungsfreizeiten. Und manche dieser jungen Deutschen, die kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und wie es bei uns Deutschen oft so ist, wir brauchen dann immer gleich eine Form. Irgendwas brauchen wir, ne? Ist halt so. Und sie sagten, Mensch, jetzt müssen wir uns auch irgendwie nennen. Und dann haben sie sich Fackelträger genannt. Und daher kam dann eben dieses Wort Fackelträger international. Und jetzt gibt es mittlerweile davon 26 Zentren auf dem ganzen Erdball verteilt. Hauptsächlich Kurzbibelschulen und Jugendarbeit, missionarische Jugendarbeit.
Super, Dankeschön. Jetzt habe ich hier gelesen, du bist in Oberfranken geboren. Das ist schon mal sehr gut. Und du bist auch im Ländle, bist ja jetzt unterwegs, ja. Aber nicht nur im Ländle, sondern eigentlich in ganz Deutschland und darüber hinaus. Und du warst auch sehr lange, lese ich hier, Direktor sogar, am Bodenseehof, also im Ländle. Kannst du vielleicht ein paar Takte noch über den Bodenseehof sagen?
Im Oberschwäbischen, ne? Da lebten wir 15 Jahre lang, meine Frau und ich und unsere drei Kinder. Und da haben wir eben eines dieser Fackelträgerzentren geleitet, den Bodenseehof, der im Winter, also September bis März, eine sechsmonatige englischsprachige Bibelschule ist, oder so eine Kurzbibelschule. Und dann zwischendurch werden ganz viele Gemeindeeinsätze gemacht. Und dann kommen knapp 1500 Konfirmanden jedes Jahr zum Bodenseehof für Konfirmandenfreizeiten. Und dann gibt es da Familienfreizeiten und Bibelfreizeiten. Mein ganzes Leben bestand aus Freizeit, habe ich immer gesagt. Und das ist eine super Sache.
So, ja, wir waren auch mal auf einer Familienfreizeit mit den Liebezeller, aber zu Gast im Bodenseehof. War sehr schön. Ist aber schon eine Weile her. Ja. Jetzt letzte Frage. Du bist heute Morgen zurückgekommen, hast du mir gerade erzählt, von Serbien. Und du hast auch über Hilfe für Brüder eine sehr tiefe Verbindung nach Serbien und hast auch da eine Liebe für dieses Volk. Kannst jetzt vielleicht noch ein paar Takte über Serbien sagen und dann freuen wir uns gleich auf dein Wort.
Gerne. Danke. lass sein, dann weiß ich, was los, was ich, dann weiß ich, was ich machen muss. Ist immer gut, wenn man weiß, was man machen muss. Ne? Ja, meine Frau und ich leben seit knapp 4 Jahren jetzt. Das haben wir jetzt abgeschlossen, so ein bisschen so eine Langzeitsache in Serbien. Hatten den Gedanken gehabt, seit 2001 ungefähr nochmal in so einem fremden Land zu leben. Und wir haben 2001 Serbien kennengelernt. Serbien war ja damals auch unter Wirtschaftsblockade gelegen vom Westen. Die Serben sind uns Deutschen sehr ähnlich. Vom Wesen sind die Serben uns sehr ähnlich. Und die Serben sind auch von ihrer Geschichte uns Deutschen sehr ähnlich. Haben viele Kriege erlebt, viele Kriege auch angezettelt und viele Kriege verloren. Und den letzten großen Krieg, den sie verloren haben, das war eben dann dieser Jugoslawienkrieg. Bisschen näher, danke. Ich denke schon an euch. Was muss ich machen? Sagt's ruhig, wenn ihr mich nicht versteht. Ne? Und und dann mussten ja alle ausländischen Mitarbeiter aus Jugoslawien beziehungsweise aus Serbien raus. Und ein Freund von uns, der hat beim Daimler gearbeitet in Jugoslawien und hat ein großes Lastkraftwagenwerk geleitet vom Daimler in Jugoslawien, und der lebte dann für eine Zeit in Belgrad, was ja einst mal die Hauptstadt von Gesamt-Jugoslawien war und jetzt mittlerweile die Hauptstadt von Serbien eben. Und er fuhr dann, als diese Wirtschaftsblockade war, fuhr er dann immer rüber nach Serbien und hat Freunde besucht, also allermeist in Gemeinden. Da gab es eine Arbeit auch, die heißt Brot des Lebens. Das war eine Arbeit, die hat jede Woche knapp 50.000 Kriegsflüchtlingen in Belgrad Essen gegeben, Kleidung gegeben und das Evangelium tatsächlich gepredigt. Niemand hat was bekommen, bevor er nicht das Evangelium hörte. Serbien ist ja ein orthodoxes Land. Die Orthodoxie kann wenig bis gar nichts mit den protestantischen Gemeinden anfangen. In der Orthodoxie ist Luther der Spalter. Und für IFC, für die orthodoxe Kirche, ist praktisch das lutherische Denken auch, oder das protestantische Denken ist ein spalterisches Denken. Die orthodoxe Kirche ist ja Pravoslava, also es heißt rechtgläubig. Sie sagen, sie ziehen praktisch ihre Gottesdienste von der Urgemeinde her noch. Und damit ist es sehr schwer in diesem Land auch für protestantische Gemeinden. Es gab in Gesamtjugoslawien gab es ja viele Donauschwaben, wie allgemein auf dem Balkan eigentlich. Es gab dann viele verschiedenste evangelische Ausformungen dann in diesen Ländern, aber die sind ja dann alle auch vertrieben worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Mussten alle raus, aus Serbien auch. Alle Deutschen sind in Hungerlage erst gesteckt worden und dann mussten sie das Land verlassen. Und somit ist dann auch in vielen Gegenden in Serbien so dieses der protestantische Glaube, die protestantischen Gemeinden extrem zurückgegangen, bis dass es eigentlich gar nichts mehr gibt in vielen Gegenden in Serbien. Und das macht ja auch was mit den Menschen. Wie das Evangelium was mit Deutschland gemacht hat. Deutschland wäre nie Deutschland geworden, wenn es nicht zum Beispiel den Philadelphia-Verein gäbe. Und das ist die Wahrheit. Es ist jetzt nicht Honig ums Maul schmieren, wie man so im Fränkischen sagt, ne? Sondern das ist die Wahrheit. Deutschland wäre nicht Deutschland geworden, wenn es nicht diese verschiedensten Aufbrüche gegeben hätte, von denen eben der Philadelphia-Verein auch einer ist. Menschen, die am Evangelium festhalten, Menschen, die darauf warten, auf die Wiederkunft von Christus. Und aber nicht bloß warten und halt warten und nochmal warten und sagen irgendwie so, naja, das ist wie wenn man im Zug einsteigt und dann setzen wir uns irgendwo im Warteraum der religiösen Gefühle und da bleiben wir sitzen, bis dann irgendwas geschieht, sondern nee, Menschen, die an diese Kraft des Heiligen Geistes auch glauben, die sie erfahren haben und in der Kraft des Heiligen Geistes die Wahrheit des Wortes Gottes in der Gesellschaft reinleben. Und es hat unsere Gesellschaft geformt. Und ich sage das deswegen so mit Nachdruck, weil das der Staatspräsident von Serbien, Vucic, der ein Radikaler war, ein Nationalist, ist er eigentlich immer noch. Aber es ist halt so, ne, man kann sich schon ab und zu mal ein bisschen verändern. Und der Vucic, der sah das und sagt, er sieht diese wirtschaftliche Schwäche in diesem Land, er sieht die große Not in Serbien.
Die Serben, die arbeiten auch ihre Kriegsverbrechen so auf, wie wir als Deutsche unsere Kriegsverbrechen aufgearbeitet haben und immer noch dabei sind, aufzuarbeiten. Und wir merken auch, da kann man aufarbeiten, wie man will. Das Problem, was ist, wir erreichen das Herz des Menschen nicht. Das kann nur der lebendige Gott. Und dann verändert sich wirklich was. Das heißt nicht, dass man es deswegen nicht aufarbeiten soll. Versteht mich nicht verkehrt. Aber wir merken das, das kann man noch allen, das kann man noch Millionen von Schülern erzählen, was da geschehen ist und wie schrecklich das alles war. Aber die Abgründe des menschlichen Herzens, die erfährt man eigentlich nur, wenn man wirklich im Licht Gottes steht und merkt, Mensch, was bin ich für ein verdorbenes Wesen? Und ich brauche Hilfe, sonst bin ich zu allem möglich, zu allem möglichen fähig. Und so geschah es dann eben auch in Serbien. Und dann hat dieses Land diese Wirtschaftsblockade gehabt, Menschen sind arbeitslos geworden. Ein Beispiel, eine Stadt in Südserbien, Leskovac heißt die, das war das sogenannte Manchester von Serbien gewesen oder Jugoslawien. 60.000 Menschen hatten Arbeit gehabt in der Textilindustrie bis 2001 und dann innerhalb von einem Jahr haben 0 Menschen Arbeit gehabt. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, weil wir können es uns wirklich nicht vorstellen. Und schon gar nicht in dieser Region können wir es uns vorstellen. Was das bedeutet, dass man langfristig überhaupt 0 Chance hat. Aber das Leben weitergeht. Die Preise steigen, die Mieten steigen, es muss alles bezahlt werden. Und in das hinein dann durfte ich dann kommen mit meiner Frau und wir durften Menschen kennenlernen und versuchen jetzt Gemeinden zu unterstützen. In Südserbien, das ist der ärmste Teil ist natürlich von Serbien, weil das auf den Kosovo zugeht, auf Bulgarien, Mazedonien runter. Da wird es immer ärmer dann in diesen Gegenden. Serbien war ja auch 500 Jahre von den Osmanen besetzt und das hat auch was mit diesem Volk gemacht. Ist ein Kämpfervolk, also unglaublich verkämpft, verrungen. Und es ist ganz, ganz, ganz schwierig für dieses Volk. Und sie haben dann nach diesem Krieg sind die Roma alle reingedrängt worden aus Bosnien, aus dem Kosovo, aus Kroatien. Niemand wollte die Roma haben. Und dann sind die alle reingedrängt worden nach Serbien. Und da gibt es eine riesen Masse an Roma, von denen man gar nicht wirklich weiß, wie viele Menschen da wirklich leben, weil sie oft gar nicht registriert sind. Und das ist eine unserer Aufgaben auch, dass wir Menschen unterstützen, die Gemeinde Jesu bauen möchten unter Roma und die wirklich helfen wollen, dass eine Gesellschaft sich verändert durch das Evangelium. Und da das noch kurz zu dem Vucic, zu dem Ministerpräsident, oder Präsident ist er jetzt, bald wird er wieder Ministerpräsident, so ist das. Er sagte, er möchte, dass das Land Serbien die Bibel erhält. Sehr interessant. Weil er hat die protestantischen Länder hat er untersucht und ist sehr viel gereist natürlich als Präsident und hat festgestellt, die Länder sind wirtschaftlich am stärksten langanhaltend am stärksten, die Länder, die auf dem, wie es er sagt, auf dem biblischen Protestantismus gegründet sind. Sehr interessant. Weil er gemerkt hat, das macht was mit Menschen, wenn Menschen dieses Wort glauben dürfen und ihr Leben gründen auf dieses Wort und diesen Wort Gottes, das zulassen, dass es in unser Leben spricht, unser Leben verändert, Hoffnung reinbringt, Zuversicht reinbringt. Und das hat er gemerkt, interessant, und hat dann gesagt, der Gideon-Bund soll nach Serbien kommen und die sollen jeder offiziellen Persönlichkeit in Serbien eine Bibel verteilen. Und so sind letztes Jahr, glaube ich, über 50.000 Bibeln verteilt worden an Soldaten, Ärzte, Richter, Rechtsanwälte, Polizisten und alle, die in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen arbeiten. Sehr interessant. Joe, und das dürfen wir erleben. Und die Bibel hilft uns dabei, uns auszustrecken nach dem oder auszurichten eigentlich nach dem wiederkommenden Herrn. Die Bibel spricht vom wiederkommenden Herrn. Die Bibel spricht davon, von dem Herrn, der alles geschaffen hat. Die Bibel spricht davon, dass dieser Herr, der alles geschaffen hat, in diese Welt hineinkam, in Jesus Christus, Fleisch angenommen hat, unsere Schuld auf sich genommen hat und was zustande gebracht hat, dass kein Mensch zustande bringt, ein neues Herz geschenkt hat. Ein neues Herz. Ein Herz, das willig ist und das sich drauf freut, das zu tun, was unser Vater im Himmel wirklich will. Und das ist das Größte, glaube ich, was geschieht, neben dem natürlich, das kommt durch die Rechtfertigung, durch das Blut von Jesus Christus. Wir sind von Neuem geboren durch den Heiligen Geist und wir haben ein neues Herz bekommen. In das Herz von Menschen, die mit Jesus leben dürfen, ist der Wille Gottes zurückgekehrt. In das Herz von Menschen, die mit Jesus Christus leben dürfen, ist die Gerechtigkeit Gottes zurückgekehrt. Ist die Moral Gottes zurückgekehrt. Ist die Freude Gottes zurückgekehrt. Das ist das Große letztendlich daran, was wir haben in Jesus Christus und wir können das alles weiterführen. Und es ist eine Riesenhoffnung in ein hoffnungsloses Leben gekehrt. Mit anderen Worten, eine freudige Erwartung, dass der Herr zurückkommt. Und dass das, was in meinem Herzen ist, dass ich das sehen darf. Dass es wahr wird vor meinen Augen. Dass es nicht einfach nur ein Mythos ist. Wieder eine Geschichte von so vielen anderen Geschichten. Sondern dass es wahr ist. Und dass es sich lohnt, manchmal in diesem Leben ein paar Schritte lieber zurückzuleben. Weil das, was wirklich letztendlich zählt, noch kommt. Und ich sage das jetzt einfach so daher und wir erleben Menschen in Serbien, ihr Lieben, ich arbeite mit dem Roma-Pastor zusammen, der hat wirklich nichts. Und wenn ich sage nichts, dann hat er nichts, nichts. Der weiß nicht, was er morgen isst und das weiß er auch nicht. Aber er weiß, und das ist für mich wieder so eine große Glaubenslehre, er weiß, dass sein Vater im Himmel morgen für uns sorgen wird. Und deswegen lerne ich von ihm, Marian heißt dieser junge Mann, der ist 35, ich lerne von ihm, im Jetzt zu leben, im Jetzt mit Jesus zu leben, im Jetzt auf Jesus zu schauen und im Jetzt auf Jesus auch zu trauen. Das ist mir eine große Lehre. Er ist verheiratet, wir haben zwei Jungs, beide Jungs gehen regelmäßig zur Schule. Wenn man sagt, regelmäßig zur Schule, das ist für uns hier wie eine Puh. Das ist ja nichts Besonderes. Für sie ist es schon was Besonderes. Weil die Jungs können auch was anderes machen. Die können auf der Straße stehen und betteln. Und diese zwei Jungs, die sind 13 und 15 Jahre alt, die haben im Sinn, ins Gymnasium zu gehen, zu studieren. Und an ihren Positionen, an denen sie stehen, das Evangelium leben zu lassen. Das finde ich klasse. Weil sie eine große Hoffnung haben. Weil sie wissen, wir leben aus der Hand von einem Gott, der lebendig ist, der mächtig ist. Und der uns im Jetzt leben lässt. Das ist was ganz Gewaltiges. Also es ist für mich und meine Frau es ist es riesig glaubensstärkend. Ich muss auch sagen, glaubensreinigend. Spannend, das eine zu sagen, ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles gegeben, was ihr braucht. Das ist das eine. Und dann gleich unruhig zu werden, wenn ich nicht das habe, was ich eigentlich haben möchte. Weil ich total vergessen habe, ich bekomme das, was ich benötige, nicht das, was ich haben will. Aber das ist unsere Gesellschaft, in der wir leben. Und da muss ich mich auch jeden Tag wieder ganz neu ausrichten lassen durch das Wort Gottes, tatsächlich auf den wiederkommenden Herrn. Und ich darf ehrlich sein, mir entfleucht es manchmal aus meinen Gedanken. Ich bin in meinen Gedankenwelt und meiner Wunschwelt und Traumwelt und Visionswelt bin ich irgendwo manchmal. Und bin so dankbar, dass mich der Herr wieder zurückholt und sagt, Heinz, um das geht's. Um das geht's. Ich komme zurück. Ich bin das Zentrum der Weltgeschichte. Und Heinz, guck, wie Hermann von Bezel sagte, alles ist Lüge, außer Jesus ist Wahrheit. Und das zu lernen, auch deine Gefühle belügen dich. Die ganzen Geschichten dieser Welt belügen dich, aber Jesus ist Wahrheit. Und danach ausgerichtet zu sein auf diesen wiederkommenden Herrn. Und ich möchte uns mit uns einsteigen in die Schrift. Wir haben gleich dann im Anschluss eine kleine Pause, machen dann weiter. Ich möchte das heute so nennen. Mich hat es natürlich bewegt, auch dieses Thema, Jesus kommt wieder, Perspektive für mein Leben. Es geht ja nicht immer nur darum, Jesus kommt wieder. Ja, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Aber was hat es für eine Perspektive? Was macht es mit mir? Was macht es im Jetzt mit mir? Das ist, was viele Menschen wissen möchten heute, unsere Zeitgenossen. Was macht es jetzt mit dir? Und ja, letztendlich, und es ist keine billige Vertröstung, es geht letztendlich einzig und allein darum, dass wir alle einstmal versammelt werden vor dem Thron des Lammes. Das ist alles. Und manche würden sagen, oh, das ist ein billiger Trost. Das ist gar nichts, wenn du es nicht glauben darfst. Dann ist es noch nicht mal billig. Aber wenn du es glauben darfst, das ist doch eine Riesensache, darauf zu leben zu dürfen. Zu wissen, dass ich werde eines Tages bei ihm sein und ich werde ihn sehen, wie er wirklich ist und wir werden ihm gleichgestaltet werden, wie es der Johannes schreibt im ersten Johannesbrief. Aber der Prozess beginnt ja hier schon durch das Reich Gottes, das angebrochen ist in unserem Herzen, durch die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Veränderung und Zielrichtung. Und ich finde, das benötigen wir so unendlich mehr wieder in unserem eigenen Land, in unseren eigenen Gemeinden, diese Zielrichtung. Auf was geht's denn zu? Wir leben in einer Welt, das soll immer besser werden. Immer besser. Ich weiß gar nicht, was noch immer besser werden soll, weil zum Schluss will ich gar nicht mehr in die Ewigkeit, weil alles so gut ist hier. Aber das ist ja auch die Not, das hat auch der Major Thomas mal gesagt, alle wollen letztendlich in den Himmel kommen, aber keiner will sterben. Das ist es ja. Keiner will das dann letztendlich verlassen, was ich hier habe, weil es doch auch so schön ist. Und das ist auch meine Herausforderung. Und deswegen muss mir diese Schönheit von Jesus wieder vor Augen gemalt werden, durch den Geist Gottes und durch sein Wort. Was habe ich eigentlich in dir? Wie stehe ich, wo stehe ich eigentlich wirklich, Jesus? Und ich habe einen Text für uns wahrscheinlich, bestimmt für die allermeisten von uns, sehr bekannt. Und ich möchte uns vorlesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 3. Und ich lese, die Vorgeschichte ist, dass Apostel Paulus erklärt, wer er eigentlich wirklich war, was er alles für Vorzüge hatte schon, was er für irdische, religiöse Vorzüge hatte im Leben. Auf was er sich hätte alles berufen können, der Apostel Paulus. Und letztendlich sagt er, aber was mir Gewinn war, ab Vers 7, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Die ja auch das bewirkt, was der Apostel Johannes schreiben wird in 1. Johannesbrief, Kapitel 4. wenn er sagt, die Liebe treibt die Furcht aus. Also diese knechtische Furcht, die mich bitter werden lässt, weil es nie anders wird in meinem Leben. Und dann kommt der große strafende Gott, wie sich's Martin Luther auch mal vorstellte, der irgendwo da sitzt da oben, einen Knüppel in der Hand hat und nur wartet, dass er da eine draufschlagen kann. Aber diese Liebe, von der die Bibel schreibt, diese Liebe, die durch diese Gerechtigkeit, durch das Gerecht gesprochen werden, durch das Blut von Jesus Christus in mein Leben hineinkommt, durch die Wiedergeburt, die treibt diese knechtische Furcht aus, aber die lässt mich den Vater im Himmel wirklich fürchten, die Ehre geben, ihm die Ehre geben wollen, zu wissen, niemand anders hat wirklich die Ehre als nur der Vater im Himmel. Ehrfurcht. Ehrfurcht. Mein alter Pfarrer hat mal zu mir gesagt, Heinz, eigentlich kann man es übersetzen mit, lass Gott einfach Gott sein in deinem Leben. Manipulier ihn nicht, spiel nicht selbst Gott, stell dir Gott nicht vor, sondern lass Gott Gott sein in deinem Leben. Und davon konnte ja der Apostel Paulus auch was sagen, weil er hat Gott nicht Gott sein lassen in seinem Leben. Seine Religion war sein Gott. Seine Selbstgerechtigkeit war sein Gott. Dafür hat er geeifert. Er hat für die Traditionen und über die Überlieferungen der Väter hat er geeifert. Dafür hat er sogar getötet. Das war's. Und er hat für Selbstgerechtigkeit gelebt, aber er wusste gar nicht, was es bedeutet, gerecht gesprochen zu sein vor Gott. All diese Opfer, von denen er wusste und das es sah und all das hat irgendwie gar keinen wirklichen Sinn gemacht in seinem Leben. Und hat alles seine Erfüllung gefunden im Opfer von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und plötzlich gingen ihm die Lichter auf. Das ist es. Das ist es, für das es sich wirklich lohnt zu leben. Jetzt lebe ich erst wirklich. Und er sagt, um das geht's doch. Diese Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, um ihn zu erkennen. Letztendlich auch, dass es nicht bloß so eine trockene Wahrheit bleibt. Ja, der Herr kommt zurück. Aber wer kommt denn zurück? Wer denn? Wer ist denn dieser Herr? Der König aller Könige, der Herr aller Herren, der kommt zurück. Der kommt zurück, der wirklich regiert. Der sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Abgrundes in meiner Hand. Und niemand schließt auf und niemand schließt zu, außer ich. Niemand. Und er sagt, und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Oder schon vollendet wäre. Ach ja, aber danach, dass ich das auch ergreife, wozu ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird es euch Gott auch das offenbaren. Das finde ich auch so eine Weide von einem Menschen, der mit auf diesen Gott traut. Leute, ich muss dir doch nichts offenbaren. Das war mein altes Leben, könnte der Paulus sagen. Das war's. Da wollte ich jeden alles offenbaren. Nee, ich lebe selbst von dieser Offenbarung Christi durch den Heiligen Geist. Und er sagt in Galater Kapitel 1, sagt er, der Apostel Paulus, was ich euch verkündige, das Evangelium, das ich euch verkündige, das habe ich nicht von Menschen gelernt. Das habe ich mir nicht angelesen, sondern das habe ich durch eine Offenbarung Christi empfangen. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Wiederkunft Jesu, das ist, wird mir immer deutlicher. Wir benötigen diese Offenbarung Jesu. Sonst ist es nur, ja, es ist halt was. Ja klar, Jesus kommt zurück. Und wir freuen uns alle drauf. Man sieht es nicht wirklich so, aber wir freuen uns drauf. Ja. Deswegen halten wir ja auch manchmal an so vielen Dingen in unserem Leben, so viele Werte in unserem Leben sind uns so wertvoll geworden, weil die Wiederkunft Jesu nicht wirklich der Wert ist. Dass es mein letzter großer, wirklicher Wert ist, in seiner Gegenwart sein zu dürfen. Ich ertappe mich dabei selbst. Ist so. Kannst schon zurückkommen, Jesus, aber nicht, bloß nicht, wie das heute jemand gebetet hat, heute Morgen, ne? Dass es früh oder bald oder schnell sein wird. Ich habe gerade noch was, doch schon noch ein bisschen was vor, ne? Diese Ausrichtung. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Wichtig daran ist mir geworden, dass der Glaube nicht zurückschaut. Zurückschauen insofern, dass wir Glaubensväter haben. Das stimmt. Ja? Auf die sollen wir schauen. Aber er schaut nicht in sein eigenes Leben ständig zurück. Zurück. Deswegen, dann können wir nicht nach vorne schauen. Wenn am Kreuz von Golgatha ist es erledigt, bin ich erlöst. Durch das Blut von Jesus Christus. Aus Glauben. Martin Luther würde es so ausgedrückt haben und Dietrich Bonhoeffer hat es dann auch so übernommen und sagt, das ist ein wahrer Christ, der sich schuldig sprechen lässt durch das Wort Gottes. Und der seinen Frieden und seine Gerechtigkeit alleine in Christus sucht. Das ist ein wahrer Christ. Ein Mensch, der weiß, ja, ich bin schuldig. Und es kommt aber nur durch die Offenbarung des Geistes Gottes in unser Leben. Weil der wird euch von jeder Sünde überführen, sagt Jesus. Aber der wird euch auch deutlich machen, was eigentlich eure größte Sünde ist. Und Jesus sagt es in Johannes Kapitel 16, Vers 9 und sagt, das ist die Sünde. Was? Dass sie nicht glauben an mich. Genau. Dass sie mir nicht vertrauen. Und es kann auch manchmal dann so weit führen, dass ich selbst in meiner Situation im Blut Jesu nicht mehr vertraue. Das kann nicht ausreichen, für mich nicht. Und da wird alles von mir größer als das Blut von Christus. Und der Apostel Paulus, der durfte das lernen. Das war auch ein Lernprozess für ihn. Der hat es ja viele Jahre nach seiner Begegnung mit Jesus geschrieben, diesen Philipperbrief. Und es macht mir Mut, zu sehen, Mensch, da ist ja geistliches Wachstum. Dahin zu wachsen. Ich jage aber nach. Das kommt auch nicht einfach so instant und von ungefähr. Das ist die Schule, in die Jesus den Apostel Paulus mit hineingenommen hat, auf das zuzuleben. Auf das ewige himmlische Ziel zuzuleben. Und loszulassen. Bevor wir eine kleine Pause haben, ist ja dieser Gedanke, dass der Apostel Paulus sagt in Römerbrief, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist ja auch Lebensperspektive. Weil das ist meine Perspektive. Es gibt so viele Dinge im Leben, die mich scheiden wollen. Trübsal oder Angst oder Verfolgung. Die Realität ist, es kommt in unser Leben. Und Tränen werden uns nicht erspart. Trübsal wird uns nicht erspart. Wir haben die große Verheißung aus Psalm 56, dass der Psalmist dort schreibt und sagt, meine Tränen sammelst du in deinen Krug. Und meine Heimatlosigkeit, so wie ich mich manchmal fühle, lebendiger Gott, heimatlos, weil ich irgendwie nicht mehr hierher passe, heimatlos, die schreibst du in dein Buch. Es zählt für dich. Es zählt für dich. Und der Apostel Paulus schreibt, Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Eigentlich nur wie, wenn jemand dasteht und hat eine Schafherde und versucht, so viel wie möglich daraus zu holen. Das ist alles. Ein guter Hirte, der überwacht seine Herde. Der will nicht das Beste rausholen, sondern der will das Beste für seine Herde geben. Ich war mit einem Wanderschäfer unterwegs, sehr interessant. Aber hier jemand, der nur schlachten will, der nur rausziehen will. Ja, so fühlen sich immer mehr Menschen. Wie geschrieben steht, und in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weil der Apostel Paulus, und mit dem Gedanken schließe ich das hier ab, sagt in Vers 7 und Vers 8 eigentlich in Philipper Kapitel 3. In und durch Jesus ist alles geklärt für mich. Alles. Alles. Da ist auch geklärt, was wahre Werte sind. Und für einen Menschen, für den alles geklärt ist und der wahre Wert wirklich kommt, ist der wahre Wert des Reich Gottes. Das Reich Gottes. Und es geht dann auch nicht mehr darum, wer ich bin, wer ich war und wer ich sein könnte. Sondern, dass ich in Christus bin. In Christus. In Christus. Weil er ist mein sicheres Schild. Wohl dem, der im Hause des Herrn wohnt. Das sind seine Zelte bei dem Ewigen letztendlich sind. Wohl dem, dessen Gott der Herr ist. Und in Christus habe ich neues Leben. In Christus bin ich ein Kind des allmächtigen Gottes. Ich finde es schön, ne? Ich sage jetzt einfach du. Macht nichts, ne? Ich stehe hier, ich darf es halt sagen. Ne? Das von auch einfach passt. Das ist einfach Papa gebetet, ne? In Christus darf ich das, dieses Vertrauensvolle. Manche, ich habe schon junge Leute getroffen, die haben es gebetet, weil das für sie, das war so hip. Ich sage es jetzt mal so, ne? Macht mir jetzt gerade so. Ja, und dann habe ich jemanden gefragt, glaubst du, dass Jesus wirklich dein Papa ist? Dass er wirklich dein Papa ist? Und der junge Mann hat mich angeschaut und hat geweint und sagt, nee, Heinz. Ich wünsche mir so sehr, dass dieses Wort wahr wird für mich. Weil das ist der Schlüssel. Und der Paulus sagt, aller weltliche Glanz verblasst in der Gegenwart dessen, der das Licht der Welt ist. Johannes 8, 12. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der würde nicht in der Dunkelheit umherirren. Würde nicht. Sondern würde einen klaren Weg gehen. Einen klaren. Ich werde ihn auf einen klaren Weg führen. Und da wollen wir im zweiten Teil, nach der 5-minütigen Pause, habe ich jetzt Pause gesagt oder Pause? Ich weiß nicht, das ist Fränkisch. Fränkisches Pause. Das passt schon, gell? Ist ja irgendwie. Aber auf Schwäbisch und Deutsch Pause. Okay. Aber ich möchte es abschließen mit dem Gebet und dann haben wir eine kleine Pause, 5 Minuten und dann kommen wir nochmal zusammen. Lieber Vater, treuer Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dein Wirken durch deinen Heiligen Geist im Leben von Menschen wie den Apostel Paulus. Diese tiefe Wahrheiten, die er entdecken durfte, dass innen durch dich alles geklärt ist, worum es wirklich geht und wohin es wirklich geht. Und dass wir durch das Kreuz auch diesen Zuspruch haben dürfen im Leben, dass wir nicht zurückschauen müssen ständig. Das Kreuz auch, das uns den Zuspruch gibt, dass nichts, 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 keine Schuld größer wäre als deine Liebe, die so deutlich wird in dem vergossenen Blut von Jesus Christus, mit dem du uns errettet hast. Und dafür sei dir Dank und Preis, Herr. Amen. Amen. Wollen wir eine kurze Pause haben?
Heim zu gehen und zu kochen.
Ich versuche es manchmal ein bisschen schwäbisch, aber es geht nicht immer so. Ne? Bin halt echt der Franke, so ist es. Das ist wirklich schwierig, dann eine andere Sprache zu lernen. Das habe ich gemerkt. Ich höre manchmal... der Paulus, ne? Es sind schon echt tiefe Lieder, die gesungen werden und die geschrieben wurden. Und ich durfte kurz mit jemandem reden und die Person sagte mir auch, das macht schon was aus, wenn man manchmal im Ausland leben darf. Und ich glaube, für mich war es wichtig oder für meine Frau und mich, tatsächlich, wir waren in Afrika und in Indien und jetzt erleben wir diese Sachen da in Serbien. Und das ist für uns nochmal, vielleicht eine Triebfeder nach Serbien zu gehen, war auch, dass man sagt, wir wollen nochmal diese Wahrheit des Evangeliums in einem anderen Kontext nochmal richtig erleben. Wie das Evangelium wirklich Menschen verändert. Und das ist das Gewaltige daran. Und das kann man nicht machen. Wisst ihr, das ist wieder so eine Sache, wenn ich jetzt sage, glaubt es doch, dann würden sie sagen, ich würde sie gern glauben. aber das geschieht, weil es der Herr geschehen lässt durch seine Liebe in unserem Leben. Aber wir haben die gleichen Herausforderungen auch noch in unserem Land. Das ist so. Aber wir dürfen in unserem Land auch sagen, Jesus, mach mal die Augen wieder auf. Wir haben es vorhin gesagt, ne, wir haben auch Ketten hier, weil wir über Roma sprachen. Die Roma sind zum Teil sehr spiritistische Welt, sehr okkulte Welt. Wir waren jetzt in einem kleinen Dorf da in den Bergen Südwestserbiens. Da kannst du zusehen, wie die Tische gerückt werden, wie sich das alles bewegt. Es ist so okkult, da sind die Geister unterwegs dort. Und die Leute, das sieht man richtig, sind geplagt von den Geistern. Und da ist es da tatsächlich, da hilft nichts anderes, platt gesagt, außer beten. Und du betest für die Leute und die werden gesund und du betest für die Leute und die Geister verlassen sie. Es geschieht einfach, weil es wahr ist. Und da macht man keinen großen Zaubergottesdienst draus oder Event. Nee, das, weil Jesus sprechen will und weil er die Kraft hat. Und die haben ihre Ketten und wir haben auch unsere Ketten, unsere wie wir gesagt haben, eine Goldkettle und so, ne? Aber das darf man auch nicht so überspitzen, natürlich. Aber wir wissen, was wir oft darunter verstehen, wie das ist, manchmal, wie es uns hin und her zieht. Ich habe also einen Schwiegersohn und eine Schwiegertochter und ich spreche oft mit meinem Schwiegersohn drüber. Er arbeitet für eine gute Firma in Ländle und ist aufgewachsen in einer Familie, die er ist eigentlich in Afrika geboren. Und er weiß, was das bedeutet, wenn du dann plötzlich die Augen verblendet bekommst für alles. Und ich denke, in der Beziehung sind wir ermutigt, durch Jesus einfach wieder wahr zu werden. Wisst ihr, ihr Lieben, wahr. Wahr. Ist alles. Ja, und in dieser Beziehung, Jesus kommt wieder. Perspektive für mein Leben. Jesus wahr ist, vom Kopf her, ist es eine Bombensache. Aber vom Herzen her, Jesus, die Realität ist, dass ich nicht, ich bereite mich da nicht drauf zu und ich kann mich nicht drauf zubereiten, weil. Das ist die Realität. Und das wird uns verändern, ihr Lieben. Weil wir suchen oft nach Veränderung auch. Viele Christen in der westlichen Welt suchen nach Veränderung, verzweifelt nach Veränderung. Und mir erscheint es manchmal, wie wenn wir dann plötzlich an uns selbst herum manipulieren. Wir wollen uns besser machen, als wir wirklich sind. Wir wollen tiefer glauben, als wir wirklich glauben. Aber letztendlich geht es ja nur darum, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn er in mir bleibt, dann bringt ihr gute Frucht, es kommt. Die Reben sind nicht herausgefordert, sich selbst zu beschneiden, sich selbst zu manipulieren. Nur im Weinstock zu bleiben. Und das können sie auch augenscheinlich noch nicht mal aus eigener Kraft. Ich brauche dich, Jesus. Ich glaube für mich persönlich mittlerweile, das, ich weiß gar nicht, ob es oft wirklich schon so tief sitzt im Herzen, aber mittlerweile sage ich immer so, ist das der größte Status, den ich geistlich erreichen kann. Ich sage, Christus, ich brauche dich. Für diese Situation, für dieses Denken, für dieses Handeln, für diese Wünsche und Gefühle und Ziele, ich brauche das mächtige Eingreifen deines Geistes. Weil ich schaff's nicht. Und mein alter geistlicher Vater, Pfarrer Gerhard Hegel, der hat immer gesagt, Heinz, du siehst einem Menschen, der mit Jesus lebt, dass er wirklich mit Jesus lebt, wenn er im Alter milde wird. Und er sagte nicht, wischiwaschi, das hat er gleich dazu geschoben. Ne? Muss man aufpassen. Das ist auch so. Ne? Wenn man dann so 5 gerade sein lässt und so, naja, ich trinke 5 Schnaps, du 10, ist halt so in der Art. Ich habe mein Leben hier auf die Reihe bekommen, du bekommst es auch nicht auf die Reihe. Das ist nicht damit gemeint, wir verstehen das. Sondern dass ein Mensch, der mit Jesus lebt, seinen Weg, und so verstehe ich auch das Leben vom Apostel Paulus, seine Schritte mit Jesus, es wird ihm immer deutlicher, wer er wirklich ist. Und wer Christus wirklich ist. Es wird ihm immer deutlicher, wie sehr er Jesus braucht. Es wird ihm immer deutlicher, was er sich selbst vorenthält, wenn er nicht in Jesus gewurzelt bleibt. Das finde ich geistliches Wachstum. Weil Psalm 34 uns sagt, die auf ihn sehen, die werden strahlen. Da wird was geschehen in ihrem Leben. Da wird was geschehen in ihrem Leben. Und das hat mein alter Pfarrer so zum Ausdruck gebracht mit, wenn du jemanden triffst, der mit Jesus lebt, also wirklich mit Jesus lebt, der wird immer milder im Alter. Der bekommt ein feineres Gespür für die Wahrheit, aber bekommt auch ein feineres Gespür für die Gnade Gottes, wie die verändert, wie sie uns hält, diese starke Erlöser, der dieser Übersieger ist in Jesus, der uns einen Auftrag gibt, Perspektive für mein Leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 und 9, Vers 15. Apostelgeschichte 1, Vers 8. sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Judäa, Samaria, Jerusalem bis an das Ende der Welt, dort werdet es sein. Das ist euer Auftrag, also ihr habt eine Perspektive. Perspektivisch würde dann der Apostel Petrus sagen, in 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, und er sagt, ihr seid auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wozu? Wozu? Du musst sagen, es ist eine Bombensache. Amen. Genau. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Dass ihr die Wohltaten dessen verkündigen sollt, der euch berufen hat. Perspektivisch. Von den Wohltaten Gottes leben wir und von denen, die verkündige ich in diese Welt hinein. Der Herr wird zum Apostel Paulus sagen, als er ihn herausgerufen hat, als er ihn mit Blindheit geschlagen hat, damit er erkennt, dass er wirklich blind ist. Er sprach zu ihm, geh hin, denn diese ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Dass er rausgeht, er soll es raustragen, meinen Namen raustragen. Die Perspektive. Und das mache ich am besten natürlich, dass ich diese, wenn ich diese Wohltaten selber erfahre im Leben. Diese Wohltaten auch, der mich verändert. Diese Wohltaten, der wirklich Hoffnung ins Herz legt in hoffnungslose Situationen. Eigentlich kann man dieses Wort auch mit Herrlichkeiten übersetzen. Das ist so herrlich. Es ist so herrlich, was Jesus wirklich zu tun vermag. Auf das zuzuleben und praktisch, wie es mal jemand sagte, als er im Flugzeug saß, den jemand kannte, sagte, wenn ihn die Leute fragten, was er denn gerade so macht, sagte er, ich bin auf dem Weg in den Himmel und versuche so viele wie möglich mitzunehmen. Das ist natürlich auch eine Botschaft, wenn man im Flugzeug sitzt. Aber es hat er tatsächlich gemacht. Das war ihn, ja, wenn manchmal so ins Gespräch kommt im Flugzeug, es geht ja dann schon ab und an mal spannend. Also, dieser erste Punkt, den hat man, alles geklärt in Jesus. Und in Jesus und durch Jesus, das Zweite können wir sagen, bin ich ja gerettet. Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinen anderen Namen das Heil und in keinen anderen Namen soll jemand gerecht werden, außer der Name, der uns gegeben ist, unter dem Himmel. Und es ist der Name von Jesus. Und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, was bedeutet es? Und es heißt eigentlich, wenn man es übersetzen würde, dass das Leben von dieser Person moralisch angemessen und dem geltendem Recht entspricht, das Gott hat. Das bedeutet, dass wir gerettet sind durch das Blut von Jesus. Dass es moralisch angemessen ist vor Gott und dass es dem geltenden Recht seiner Maßstäbe entspricht. Und dass es übereinstimmen ist mit seinen Rechtsnormen. Das bedeutet, wenn ich sagen kann, ich bin gerettet durch das Blut von Jesus. Übereinstimmen mit den Rechtsnormen des lebendigen Gottes. Und für das Judentum, das ist auch sehr wichtig, weil wir da manchmal wenig drüber nachdenken, aber bedeutet Gerechtigkeit auch die Bundestreue Gottes. Die Bundestreue Gottes seinen Menschen gegenüber. Weil er der ist, der einen einseitigen Bund schließt. Er schließt den Bund. Und er hält diesen Bund. Und er bricht diesen Bund nicht. Das ist durch das Handeln von Jesus am Kreuz von Golgatha. 1. Petrus Kapitel 1, 18, dass er euch losgekauft hat vom vergänglichen Wandel der Väterweise. Hat euch losgekauft. Dass ihr in dem nicht mehr wandeln müsst. Dass ihr ein wirkliches Ziel habt. Mit dem Blut von seinem Sohn Jesus Christus, mit dem makellosen Blut. Es ist kein Makel dran, nichts. Und das bedeutet dann auch, da geht es gar nicht um eine Selbstgerechtigkeit, da geht es auch eben nicht mehr um ein Abrackern für Gott. Versuch doch fester zu glauben, versuch besser zu glauben, versuch, und wie viele Versuche sind gescheitert. Da geht es darum, und ich mache das manchmal so gerne fest an dem Bild, das sich so eingeschliffen hat in mein Herz, das Bild von der Oma meiner Frau. Oma Müller hieß sie, ihr Mann ist im Krieg geblieben, nachdem sie die Nachricht bekommen hat, ist er erblindet, hat ihre 4 Kinder großgezogen noch, hat auf dem Bauernhof gearbeitet. Und als es ans Sterben ging für die Oma Müller, war wirklich völlig überrascht. Nicht, dass er sterben muss, sondern ich war völlig überrascht, was ich da erlebt habe mit ihr. Meine Frau und ich haben ihr noch von Paul Gerhardt so Lieder gegeben, und ehrlich gesagt wusste man nicht so ganz genau, wie sie wirklich steht im Leben. Und wir wussten nur, in der Familie ist jetzt der Glaube nicht so extrem verbreitet, extrem anders. Aber sie war immer so anders. Und als es dann so ein paar Tage vor ihrem Heimgang, nenne ich es jetzt mal, war, durfte ich sie noch besuchen mit meiner Frau zusammen. Und dann hat die Oma Müller ihren Kopf zu mir gedreht und sagt etwas völlig Unerwartetes. Sagt: Heinz, was meinst du, wird mich der Heiland annehmen? Ich hätte mit allem gerechnet, aber dass sie mir diese Frage stellt. Und ich sagte: Oma Müller, wenn in deinem Leben Jesus wirklich dieser Heiland ist und du tatsächlich das erlebt hast in deinem Leben, dass er dich erkauft hat mit deinem Blut und dass du es glaubst, dann sehe ich dir jetzt keine Probleme. Und er hat sie ihren Kopf weggedreht und beginnt mit Freuden zu weinen und sagt: Dann kann ich in Frieden heimgehen. Ich habe das manchmal so erklärt, ich nenne es jetzt mal die Alten, ne? Es gibt nur die Junggebliebenen und die ganz Jungen, ne? Aber die älteren Menschen, wir werden halt alt. Meine Frau hat auch gesagt: Du hast auch ganz schön graue Haare gekriegt. Also, und die haben noch nicht so viele Worte gebraucht, wie wir sie heute brauchen. Wir haben eine Inflation von Worten. Da war oft so, und das sage ich jetzt einfach mal so, und das glaube ich auch, weil ich es erlebt habe, das erlebe ich am Zeugnis von solchen Menschen, das kann man dann nicht einfach ausradieren. Das war dieser Glaube an Jesus, bei vielen oft. Die haben dann solche komplizierten Worte gebraucht, nicht solche Geschichten. Ihr Leben war die Geschichte. Ihr Leben war die Geschichte. Ihr Leben war diese Verkündigung der Wohltaten Gottes. Er hat mich durchgebracht, er hat mich gehalten. Und jetzt gehe ich nicht irgendwo hin und ich sterbe auch nicht, sondern ich gehe heim. Weil ich gehe dorthin, wo ich wirklich hingehöre. Heim. Das haben wir früher immer den Kindern gesagt, auf der Straße ist mir auch immer gesagt worden: Geh heim zu deinen Eltern, Mensch. Mach's keinen Blödsinn mehr. Und geh heim. Da bist du gut aufgehoben. Und das geht so mit mir mit. Diese tiefe Gewissheit. Und ich sage das deswegen, diese Wohltaten, wisst ihr, perspektivisch leben. Wir unterschätzen das völlig. Völlig, das reelle Wesen von Jesus in unserem Leben unterschätzen wir völlig. Dieser Heimgang von der Oma Müller hat eine ganze Familie verändert, die Jahrzehnte in Härte und in Kampf und im Streit und Unlage. Und niemand, das hätte niemand für möglich gehalten. Niemand. Aber da war ein Mensch, der hat in seiner simplen Art, und mehr braucht man auch nicht, im Herzen diesen Heiland gehabt. Und das glaube ich ganz fest. Weil der Pfarrer, der die Beerdigung hielt, der sagte auch, die Oma Müller, die wollte immer, der hatte Frau Müller gesagt, die wollte immer die Predigt haben am Sonntag. Die konnte nicht in die Kirche gehen, aber sagte, weil sie hat mir immer gesagt, die Predigt, die muss aus dem Wort Gottes kommen. Und der Glaube, der kommt aus der Predigt. Das hat die immer gesagt, hat er bei der Beerdigung gesagt. Hätte auch keiner für möglich gehalten. Aber sie hat ihn dann schon ab und an mal angerufen, wenn es nicht so einverstanden war. Hätte auch keiner für möglich gehalten. Die Wohltaten. Perspektivisch leben. Aber dazu darf ich bitten, Jesus, mach mir wirklich die Augen auf. Das ist ja schon eine Sache, wenn der Apostel Paulus sagt, alles, was ich vorher hatte, das achte ich für Dreck. Ja, und jetzt sage ich jungen Leuten, wir haben ja viel, ich habe ja auch viel mit Konfirmanden gearbeitet, ich habe in den 15 Jahren Bodenseehof, habe ich, 15.000, 20.000 Konfirmanden vor mir sitzen gehabt. Und jetzt sage ich, so, und jetzt musst du dem allen absagen, sag dem mal ab und dem auch noch. Weil der Paulus sagt, das erachte ich alles als Dreck. Ja, was baue ich da auf? Wenn ich nicht die Wahrheit gelten lasse, er hat sein Wachstum mit Jesus gehabt. Und ihm ist es deutlich geworden, Mensch, genau das war's. Perspektivisch leben, wie der junge Heiko, seinen Namen darf ich nennen, hat mir seine Eltern gesagt. Der als Konfirmand zum Bodenseehof bei uns war und hatte Muskelkrankheit gehabt und mit 16 Jahren ist er heimgegangen. Saß im Rollstuhl und rollte rein an einem Abend. Wir haben immer einen Abend gehabt bei den Konfirmanden. Guck mal, wenn du hörst, dass Jesus dich wirklich ruft, wenn du weißt, er will, dass du ihm nachfolgst, dann komm und wir wollen gern mit dir beten. Und da waren 120 Konfirmanden und die Tür ging abends auf und rein kam, rollte nur der Heiko. Nur. Und er stand dann vor mir und ich fragte, was willst denn du? Ich war überrascht, weil man manchmal denkt, jetzt so arme Kerle, jetzt habe ich den noch Druck gemacht. Und er guckte mich an und sagt, Heinz, ich brauche Jesus. Weil ich verloren bin. Und er hat nicht gesagt, ich habe Angst vor dem Tod oder so. Er hat einfach gewusst, ich bin verloren. Und wir haben gebetet und der Heiko hat bis zu seinem letzten Atemzug, der kam von einem Dorf aus der Schwäbischen Alb, der fuhr fast jeden Tag mit seinem Rollstuhl von Haus zu Haus und hat Menschen eingeladen, die Bibel zu lesen, auf Jesus zu hören, seinen Jesus kennenzulernen, perspektivisch leben. Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht, wann. Wir denken jetzt zeitlich, wenn man das alles sieht, dieses ganze Chaos, dieses Durcheinander, das scheint wirklich mit Riesenschritten, riesigere Schritte, als wir es eigentlich hatten in den vergangenen Jahrzehnten. Aber die Frage ist auch perspektivisch, ist unser Leben ihnen entgegenkommend? Und das können wir nicht machen, aber das will Jesus machen in unserem Leben. Durch seinen Heiligen Geist. Und das ist mir dieses Bild von diesem Heiko. Dieses Apostel Paulus würde sagen, um ihn zu erkennen. Können wir sagen, dieser dritte Punkt, in und durch Jesus geformt. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Um ihn zu erkennen. und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, indem ich das ganze Leben geprägt ist, gleichgestaltet werde. So was geschieht, ein Umformungsprozess durch den Heiligen Geist. Wirklich diese Neuschöpfung, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Letztendlich diese tiefe Sehnsucht, das ist mein Ziel. Das ist es. Das ist es. Und ich darf ehrlich sein, ihr Lieben, ich lese das und ich muss sagen, das ist nicht immer mein Ziel. Aber ich darf wissen, seit ich mit 24 Jahren das erleben durfte, dass Jesus in mein Leben hineingesprochen hat, darf ich wissen, da ist wirklich dieses tiefe, tiefe Wurzel gepflanzt, das ist eigentlich dein Ziel. Also eigentlich weiß ich, was das Ziel ist. Und das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön, wenn es wenigstens da ist. Und dann darf ich sagen, Jesus, dann form das aus. Ich habe ja auch manchmal Angst. Ich habe Angst, verlacht zu werden. Ich habe Angst, angegriffen zu werden. Ich habe Angst, verfolgt zu werden. Ich habe Angst, alles zu verlieren. Um Jesu Willen. Also ich würde es gern Ihnen predigen. Ne? Sache, einmal mal alles loslassen und dann mal ein bisschen Jesus hinterher. Aber wirklich. Wirklich. Das sind keine heroischen Worte. Das ist deine Kraft, Jesus. Deine Kraft. Deine Kraft schenkt, dass ich dir entgegenlebe. Dir entgegen. Deine Kraft schenkt, dass das die Überzeugung ist, dass das das Größte ist, dass ich zur Auferstehung der Toten gelange, das alles. Und als jemand erfunden wurde, der in seinem Herzen diese tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht hatte. Und die Sehnsucht prägt uns doch auch. Vielleicht sitzt jemand da und sagt, oh, so ein schönes Bild von einem jungen Drogensüchtigen in Kanada, der heroinabhängig war und der zum Glauben an Jesus fand. Der in Vancouver lebte, in so einem richtigen, so einen, den schmutzigsten, also schmutzigen Stadtviertel, was es dort gibt. Und irgendwie das noch nicht so richtig geschafft hat, da rauszugehen. Und immer zu seinem Betreuer, den ich sehr gut kenne, immer sagte, du bete doch für mich und mit mir und ich bete mit dir, dass der Tag kommt, an dem ich endlich diese Kraft von Jesus erfahre, mit diesem ganzen Dreck aufzuhören. Also nicht zu tun, als hätte ich schon aufgehört. Aber da merkt man, dass diese tiefe Sehnsucht da. Meinen Jesus entgegenzuleben. Und das war wieder perspektivisch für das Leben dieses jungen Mannes. Der hat es dann anderen dort gesagt, ne? Die sagten, ja, du und dein Jesus. Aber die spüren es dem an. Der hat so eine tiefe Sehnsucht und so eine tiefe Gewissheit, dass eine andere Welt. Da gehört er wirklich hin. Und er hat so eine Penetranz in seinem Leben, die ihn ständig andere einladen lässt, da mitzukommen. Das Wirken von Christus, geformt durch Jesus. Durch den Tod in ein neues Leben hindurchgedrungen. Deswegen sagte Jesus auch, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Spannende ist, dass jemand mal, so ein junger Türke hat zu mir gesagt, boah, wenn ich das lese, boah, dann kann ich hier gleich Selbstmord machen. Und das sagte ich jetzt ein bisschen überspitzt, ne? Das waren ja junge Leute, kann man es dann schon mal sagen, der hat es wenigstens verstanden. Der hat es verstanden. So hat es auch gemeint. Wenn es so ist, dann boah, Dann geht es ja gar nicht mehr um mich. Also es gibt nur noch dieses eine Ziel. Die Auferstehung in der Gegenwart Jesu zu leben für Zeit und Ewigkeit. Und natürlich auch nicht, wie mache ich mein bisschen Leben, das ich noch habe, so bequem wie möglich. Und das sind ja unsere Themen, die wir in unserer Gesellschaft mittlerweile haben. Wie wird es alles werden im Alter? Und es bewegt uns doch auch. Und das darf ich doch auch Jesus sagen. Jesus, ich habe fast Angst davor, alt zu werden. Weil wie soll das werden? Die Kinder nicht mehr da, der nicht mehr da. Ich habe Angst, Furcht, weiß nicht, hin und her. Aber das soll mein Leben nicht bestimmen. Du sollst bestimmen, Jesus. Du sollst bestimmen. Und wie sehr nehmen diese Themen in unserer Gesellschaft heute überhand, auch unter Jesus-Leuten. Und das ist dann oft nicht mehr so dieses Thema, aber mein Jesus. Wie die Hedwig, die mit 72 zum Glauben an Jesus fand. Und dann nur noch an ihrem Fenster saß, als er nicht mehr laufen konnte und gewartet hat, bis der Postbote kam. Jeden Tag kam der da in das Dorf. Und die haben schon immer durchgetauscht, weil die konnten es nicht mehr ertragen, dass diese Frau ständig am Fenster sitzt und mit diesen Leuten über Jesus spricht. Und wenn sie jemand angerufen hat und hat sich verwählt, dann hat die Hedwig immer gesagt, nee, sie haben sich nicht verwählt. Ich glaube, sie sind ganz genau richtig. Kennen Sie schon meinen Herrn Jesus? Und es war nicht aufgesetzt bei ihr, das war so. Ah, das ist meine Perspektive. Jesus kommt zurück. Ich gehe ihm entgegen. Wann auch immer zurückkommt, keine Ahnung. Aber ich weiß, er kommt. Aber ich kann bestimmen, dass ich mein Lebensweg, der so ist, ihm entgegen ist. Das kann ich. Und dazu sagen, Jesus formt es in meinem Leben. Und dann werde ich positiv getrieben. Weil das sagt der Apostel Paulus, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Das ist die Lüge im Leben. Manchmal, wenn man denkt, haha, nee. Wir sind auf dem Weg. Das kommt noch. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wozu ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten liest und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und was liegt denn vor mir? Gottes Herrlichkeit. Das liegt doch vor mir. In seiner Herrlichkeit zu stehen. Das liegt doch vor mir. Und das kann mir doch niemand mehr nehmen. Würde Paulus sagen, wenn Gott für uns ist, was mag wider uns sein? Das liegt doch vor mir. Und ich jag zu auf das Ziel, zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie so ein Pfeil, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, wie so ein Pfeil, der einfach abgeschossen wird, aber der einfach fliegt. Und da jage ich drauf zu. Und deswegen darf ich manchmal auch innehalten in meinem Leben, und es ist gar nicht schlecht, wenn man es tun und mich selber fragt, worauf jage ich eigentlich wirklich zu? Jage ich gerade einen Nachbarn, weil er nicht das tut, was ich mir denke, dass er tun müsste? Jage ich mich selbst? Weil ich nicht den Standard erfülle, von dem ich denke, den müsste ich erfüllen. Weil ich mich mit dem Standard von Jesus gar nicht mehr auseinandersetze. Jag ich meine Geschwister mit Anklagen. Ich kenne das in Gemeinden, ihr Lieben. Da sitzen Geschwister Jahrzehnte nebeneinander, miteinander. Und die sitzen nur hier und haben nichts miteinander gemein. Und ich sage jetzt mal nichts miteinander gemein, außer dass es sagen würden, Jesus ist mein Retter. Aber das ist keine tiefe Liebe zueinander mehr, nichts mehr. Das sind Verletzungen von Jahrzehnten. Und es raubt mir die Freude und es raubt mir diese Kraft und es raubt mir alles, aber... Es ist keine Vergebung, keine Versöhnung, nichts, nichts. Wir haben das auch so schön erlebt jetzt in Serbien. Mit dem Bild will ich schließen auch, dieses Zujagen. Schaut, wir sind vor 4 Jahren losgezogen vom Bodensee. Und das kommt ja dann schon mal im Kopf, dass man denkt, Mensch, bin ein echter geistlicher Held. Haben richtig schön den Bodensee verlassen. Das haben uns auch Leute dann gesagt, die findet man ja immer. Wie es John Bunyan mal sagte, als jemand sagte, die Predigt, die war aber gut. Und er sagte, ja, oh, das hat mir der Teufel schon auf der Kanzel gesagt. Und jetzt haben uns schon Leute gesagt, ja, die schöne Region vom Bodensee zu verlassen und den tollen Dienst bei den Fackelträgern. Und dann geht er unter die armen Roma. Und die Leute haben uns das so lange gesagt, bis ich es selbst geglaubt habe. Ne? Und ihr seid solche Glaubenshelden und das ist echte Vorbilder und was wir nicht alles sind. Und wir hatten dann vor 2 Jahren, wir durften was mithelfen aufzubauen. Vor 2 Jahren gab es so einen richtigen Streit. Keiner wusste warum. Aber es war so weit gewesen, dass einer, der ein Pastor ist, mich wirklich schlagen wollte, also handgreiflich werden wollte. Und der war so zornig und so bitter und so aggressiv. Und ich habe mal gelesen in einem Buch, das hat ein Serbe geschrieben, ein Soziologe, der schrieb, die serbische Seele duftet entweder nach Basilikum, und es riecht ja echt schön, ne? Also ich finde es wenigstens, ich bin Koch eigentlich ursprünglich, und oder wie Schießpulver. Das passt auch, ich war Soldat 8 Jahre, also ich weiß auch, wie Schießpulver riecht. Aber zwischendrin schrieb dieser Soziologe, gibt's nichts für die Serben. Also entweder Basilikum oder Schießpulver. Und das haben wir erlebt mit dem Bruder dort. Und ich habe den Bruder versucht 2 Jahre lang, das war tatsächlich so, und nicht, weil ich so hypergeistlich bin, geschrieben, am Anfang dachte ich, ich habe viele Fürsprecher für mich gehabt, also ich bin der Richtige und erste Verkehrte. Und dann so nach einer gewissen Zeit auch vom Bibellesen und so, merkte ich, nee, du bist verkehrt, Heinz. Er ist auch verkehrt, keine Sorge. Und dann begann ich jeden Morgen regelmäßig 2 Jahre lang für diesen Bruder zu beten. Und ich habe ihn ab und an mal geschrieben und habe nie eine Antwort bekommen. Ich habe auch mal richtig lange geschrieben, reingeschrieben auch, um Vergebung gebeten und, nie eine Antwort bekommen. Und dann trafen wir uns dieses Jahr, Anfang des Jahres, auf einer Hochzeit. Und ich dachte, das wird wohl die Chance sein, dass wir reden können. Ne? Jesus, das wirst du schenken. Und er hat mich keines Blickes gewürdigt. Der hat mich einmal kurz gesehen und hat wieder so geguckt, wie, wenn ich dich in die Finger bekomme, dann ist Schicht. Aber wir würden miteinander das Abendmahl nehmen. Das bringen wir auch fertig. Wir beten miteinander, wir singen miteinander, das bringen wir fertig, komisch. Wie auch immer. Jetzt im August war es so, dass wir wussten, wir verlassen ja jetzt Serbien auf längerfristig. Und das war mir noch so ein Anliegen. Ich habe gesagt, Jesus, ich kann nicht so gehen aus diesem Land. Aber ich kann das auch nicht verändern. Aber ich kann nicht so gehen. Und dann kam ein Ehepaar aus Mazedonien. Sie versuchen so eine Versöhnungsarbeit zu machen. Er ist Deutscher, sie ist Engländer. Er hat mir erzählt. und oft so an Enttäuschungen scheitern. An uns selbst, an unseren Geschwistern, letztendlich an unseren eigenen Vorstellungen. Herr Jesus Christus, öffne du uns tatsächlich unseren geistlichen Horizont für dich allein. Für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für die Kraft deines Blutes. Herr Jesus Christus, wenn du das wirkst, dann wird unser Leben zu dem eben zum Verkündiger des Wohlergehens, dieser Herrlichkeiten Gottes, diese Wohltaten Gottes. Herr, wenn du das nicht wirkst, dann ist unser Leben so ein Schlängelkurs irgendwo hin. Wirke du das. Herr, wir bitten dich, wirke das in unserem Leben, Herr, dass unser Leben tatsächlich dem nachjagt, diesem Ziel, diese Auferstehung, vor dir zu stehen, dich zu sehen, wie du wirklich bist, deine Herrlichkeit, eine Welt, die wir uns nicht im Entferntesten ausmalen können. Aber dem Weg dahin, das Ticket dahin, du uns bezahlt hast am Kreuz von Golgatha. Und uns nicht einfach so zurücklässt, sondern wirklich ausgestattet hast mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, die Veränderung wirkt. Dass niemand von nun an mehr nach dem Fleisch angesehen wird, sondern als neue Kreatur, als neue Schöpfung. Und es alles kommt von dir, der du uns mit dir selbst versöhnt hast, durch das Blut von Jesus Christus. Dir sei Ehre, von nun an und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
Herrlichen Worte, das macht Mut. Wir machen.
Ja, ich habe nur ein kurzes Wort, das immer so wichtig ist, auch für uns ums Abendmahl geht. Es ist ja ein Bund, der Bund des Herrn. Und ich möchte uns ein Wort vorlesen vom Bund des Herrn, das er in Buch Jeremia gibt, dem Volk Israel. Und das finde ich immer so wichtig, weil mitten in all dieser katastrophalen Botschaften, die da sind, oft auch in unserem eigenen Leben, manchmal katastrophale Botschaften, vom Glaubensleben her, vom ganzen Wesen her, dass wir oft auch tatsächlich gar nicht wissen, Mensch, passt das alles überhaupt noch so zusammen? Gell? Da kommt dieses Wort, das der Herr sagt zum Volk im Prophet Jeremia 31. Es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit ihnen, mit dem Haus Israel, nach jenem Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinem Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Unter ihnen spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So was Gewaltiges, finde ich, der Herr spricht, ich werde nicht mehr einen Bund schließen, wie ich vorher schon mal geschlossen habe mit euch, sondern es wird jetzt ein Bund sein, den kann keiner mehr brechen. Also diesen ersten Bund aus Ägypten heraus, den waren sie fähig zu brechen. Und mir ist es wichtig geworden, in dem allen zu sehen, es ist sehr gut, dass wir nicht in den Machtbereich Gottes einbrechen können, weil sonst wird man es auch brechen. Und dieses gewaltige Wort, das wird nicht mehr so sein wie, sondern es wird ganz, ganz neu sein. Und ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein. Das ist erklärt und das Mal des Herrn zeigt uns letztendlich, Es ist alles, was ich will. Ich will dein Gott sein. Und es gibt nichts Besseres, nichts Größeres in deinem Leben. Ich will dein Gott sein. Lass mich doch dein Gott sein. Lass es zu, dass ich dein Gott bin. Warum ich das so sage, möchte ich gleich nochmal unterstreichen mit den Einsetzungsworten, die der Apostel Paulus mitbekommen hat. Aber hier ist ganz wichtig, der Herr selbst schließt den Bund. Das ist nicht unser Bund. Das ist nicht unser Bund. Das ist der Bund des Herrn. Und dieser Bund bedeutet, es ist eine bindende Verpflichtung. Jemand übernimmt eine bindende Verpflichtung im Interesse eines anderen. Und dieser andere ist allermeist schwächer als derjenige, der die bindende Verpflichtung einnimmt. Und zwar wird diese bindende Verpflichtung ohne Gegenleistung geschlossen. Das ist interessant. Ohne Gegenleistung. Er schließt diesen Bund ohne Gegenleistung. Natürlich sagt der Herr, wenn man so will, natürlich, ja, schon tricky, ne? Schon eine Gegenleistung dabei, weil du schreibst dir dein Gesetz auf unser Herz. Genau. Das ist die Gegenleistung, wenn man so will. Aber selbst das macht der Herr. Das sind nicht wir, die das Gesetz Gottes auf unser Herz schreiben, sondern er schreibt es uns auf unser Herz. Das ist gewaltig. Ich muss nur Ja zu diesem Gesetz sagen, es war alles. Wenn man will. Und das ist so mächtig, so befreiend, diese Botschaft. Und dieses hebräische Wort Bund heißt ja auch auswählen, ersehen, bestimmen. Jesus wird sagen in Johannes Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, nicht ihr habt mich ausersehen, nicht ihr habt mich bestimmt, sondern ich habe euch auserwählt, ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das sind alles erlösende Worte. Das ist so gewaltig. Derjenige, der sagt, ich bin der Stärkere und ich schließe einen Bund für den Schwächeren. Und ich bin nicht wie ein Eheherr in dieser Welt. Wir haben vorhin auch für Ehen gebetet, der dann einfach sagt, ich kann nicht mehr und jetzt will ich auch nicht mehr und ich habe jetzt so und so lange probiert und ich merke, es wird eh nichts. Nein, ich breche es nicht, sagt er. Ich breche es nicht. Und du kannst 10-mal sagen und 100-mal sagen, ja, aber. Und ich sag, ja, aber ich breche es nicht. Ja, aber meine Gnade ist jeden Morgen neu. Und es soll über deinem Leben stehen. Und steht Gott zur Seite. Haben wir vorhin ganz am Anfang an dem Lied gesungen. Wer kann uns jemals hindern? Wer kann uns widerstehen? Das ist so eine gewaltige Botschaft, lebensspendende Botschaft, freimachende Botschaft. Dieses Einseitige. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen. Das will ich. Das ist nicht die Frage. Und es muss niemand machen. Und du musst noch nicht mal sagen, aber ich bin unwürdig. Ich lege mein Gesetz in dein Herz. Und ich werde es machen, dass ihr wirklich mein Volk seid. Wie gewaltig. Und der Apostel Paulus wird diese Einsetzungsworte, die sogenannten Einsetzungsworte, uns weitergeben, der Gemeinde. Und in diesen Worten, das ist ja auch spannend, wenn man die im Zusammenhang liest, diese Worte, das sagt er, das spricht er davon, Mensch, Leute, ich höre von Spaltungen unter euch. Er sagt, da kommen Leute zusammen, die haben sich schon den Bauch vollgeschlagen, da ist dann gar nichts mehr übrig für die anderen, die kommen werden. und sagt, wo habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Mensch, überleg doch mal. Und das ist schon das Wort eigentlich, was Paulus auch in Timotheus mitgibt, wenn er sagt, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, da geht es darum, dass der Timotheus predigen soll mit aller Langmut und überführen soll. Und diese Gedanke mit Überführung bedeutet, rede ihnen ins Gewissen. Schau doch mal, was ihr im Herzen habt. Und es habt ihr doch im Herzen, weil es euch der Herr aufs Herz geschrieben hat. Und dann sagt er, denn was ich von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Und er wusste, er wird verraten. Er nimmt trotzdem dieses Brot. Und er bricht das Brot auch für den Verräter. Und er vorenthält das Brot niemanden. Er bricht das Brot auch für den Verräter. Gott hält auch der Ehebrecherin die Treue. Und er dankte und brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Zu meinem Gedächtnis. Zum Gedächtnis von wem denn? Von dem, der sagt, ich will mein Gesetz auf euer Herz schreiben. Ich will einen Bund mit euch schließen, den kann keiner brechen. Den habe ich geschlossen. Der Stärkere schließt einen Bund für den Schwächeren. Und es ist natürlich das Glück des Schwächeren, wenn der Schwächere anerkennt, das habe ich hier gar nicht verdient, das habe ich hier nie verdient. Das ist der glückliche Moment des Schwächeren. Und diesen Bund nicht ablehnt, sondern sagt, ich will mich gern drauf einlassen. Und dann bin ich gespannt, was da draus wird. Aus diesem Bund der Liebe, der Bund der Zuneigung. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Und der Apostel Paulus spricht hier von der Würdigkeit. Und diese Würdigkeit, die hat zwei Elemente eigentlich, diese Würdigkeit. Und das wird eigentlich deutlich aus dem Kontext von dem Text. In einem Bezug würdig in seiner Stellung, in seiner geistlichen Stellung vor Jesus. Das ist alles. Würdig in seiner geistlichen Stellung vor Jesus. Nicht in seinem Verhalten oder so, sondern in seiner geistlichen Stellung vor Jesus. Und diese Würde, die kommt nur durch den Heiligen Geist. Und deswegen sagt er, manche sind unwürdig, weil sie keine geistliche Stellung vor Christus haben. Das Zweite, dieses unwürdig oder würdig in meiner Einstellung gegenüber eigentlich dem geistlichen Leib Jesu, den Geschwistern. Von dem spricht er auch. Manchmal wird so verkürzt dargestellt, gläubig, ungläubig. Um das geht es ihm hier gar nicht, sondern wirklich deine geistliche Stellung vor Jesus. Und dann finde ich das auch so schön, jeder prüfe sich selbst. Wie schnell prüft man den anderen? Brauchst dich gar nicht prüfen, ich prüfe dich schon. Jede prüfe sich selbst. Weil das ist ja auf dein Herz geschrieben. ist ja auf dein Herz geschrieben. Das ist ja auch das Schöne, diese Verheißung des lebendigen Gottes, das schreibe ich dir auf dein Herz. Und somit darf ich dir das frei sagen, sagte Paulus, dann prüft euch auch selbst. Und freut euch an diesen Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat. Seid dankbar, staunt. Mit Menschen, die, von denen Jesus sagt, aus deren Herzen nur Unzucht, Mord, Ehebruch, Boshaftigkeit, Neid, Streitereien, Hochmut herauskommt. Mit den Menschen schließe ich einen einseitigen Bund. Wie bitte? Ja. Also sagt die Schrift hier. Und das ist wichtig, weil er es auch sagt, deswegen sind ja manche schwach und deswegen sind sogar manche schon entschlafen. Und es kann schwach werden und es kann müde machen, wenn man so ein Streitwesen hat. Das ist ganz praktisch. Es kann müde machen. Aber der Leib Jesu, der soll aufbauen. Der Leib Jesus soll uns ausrichten. Der Leib Jesus soll uns aufrüsten, dass wir rausgehen in der Freude des Herrn. Weil das soll unsere Stärke sein. Das ist so ein wunderbares Wort. Und das möchte ich euch gerne geben, sagt der Herr. Und ihr müsst es euch nicht vorenthalten. Und ich brech das Brot und ich gebe euch den Kelch, sagt Jesus. Und ich weiß, dass ein Verräter darunter sein wird. Aber ich will es dir nicht vorenthalten. Das ist diese unaussprechliche Barmherzigkeit des lebendigen Gottes. Deswegen ist auch wieder dieses unaussprechliche Barmherzigkeit, jeder richte sich selbst. Ist auch wunderbar, weil niemand muss sich das vorenthalten. Und das sehen wir, das sind keine richterischen Worte, das sind Worte des Lebens. Worte, die ins Leben führen. Was für ein großes Geschenk. Halten wir das fest, da schließt jemand einen Bund, ein stärkerer für den Schwächeren. Ohne Gegenleistung. Ohne Gegenleistung. Ja, die Gegenleistung wird sein, ich schreibe mein Gesetz auf dein Herz. Die Gegenleistung wird sein, ich schreibe mein Gesetz auf dein Herz. Und wenn du es zulässt, dann wird die Freude am Herrn deine Stärke sein. Die Freude am Herrn, der sein Leib hat brechen lassen für die Schuld der ganzen Welt. Der sein Blut hat vergießen lassen, um uns reinzuwaschen. Wenn du es zulässt, da wird die Freude am Herrn deine Stärke sein. Möge Gott uns segnen. Ich möchte auch gerne mit uns beten. Und dann wollen wir auch das Vaterunser miteinander beten. Und wem es möglich ist, denke ich, wäre schön, wenn wir dazu aufstehen können. Kurze Zeit der Stille. Jeder prüfe sich selbst. Und dann möchte ich ins Gebet gehen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Ja, über über diese unaussprechlichen, unbegreiflichen, unerklärbaren Liebestat am Kreuz von Golgatha. Ich preise dich für dieses Wunder, dass du einen Bund schließt mit uns, der ewige Gott mit seinen vergänglichen Geschöpfen. Für diese tiefe Zusage, dass du dein Gesetz auf unser Herz schreibst. Daher dann auch diese Freiheit, sich selbst zu prüfen. Auch diese Freiheit, dass man niemand anderen prüfen muss und niemand anderen richten muss, sondern dass du die Herzen durchforscht und siehst, wie wir es wirklich meinen. Und weißt, ob wir auf verkehrten Wegen sind, auf vergänglichen Wegen, auf zerstörerischen Wegen, Wegen, die uns selbst und anderen Leid zufügen. Und wissen dürfen, dass wir glauben dürfen, dass du mächtig genug bist, uns auf ewige Wege zu führen. Auf deine Wege, Wege des Lebens, Wege der Freiheit, Wege der Klarheit, Wege der Reinheit, der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du es bist, der diesen Bund geschlossen hat. Ich danke dir, dass du es bist, der uns einlädt, mit der Freude des Herrn im Herzen, in dieser Stärke, unser Leben zu leben auf diesem Planeten. Wir preisen dich über deine Tat am Kreuz von Golgatha. Wir rühmen deinen Tod, Herr Jesus Christus, deinen Tod für uns, die wir verloren waren, dein Tod für diejenigen, die noch verloren sind, und rühmen, dass es gilt, und dass es genug ist. Und wollen staunen lernen über diese Liebe und Barmherzigkeit. Und wir preisen dich, Herr, für alle Vergebung unserer Schuld, für neues Leben, für neue Schöpfung, dass wir reingewaschen sind, reiner wie Schnee, durch dein Blut. Dir sei Ehre, und was uns auf dem Herzen liegt, das liegen wir in das Gebet, das du uns, deine Gemeinde, mitgegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. So sei.
Alle wieder ein.